Und diese Podcast-Folge wird präsentiert von Free Energy, Ihre Solarexperten im Norden.
Ich glaube, der Gedanke bei, egal ob Großkunde oder Häuslebauer, ist da, die Energie da zu erzeugen, wo sie gebraucht wird. Das heißt, wir erzeugen die Energie auf dem Hausdach oder auf dem Hallendach, wo im Endeffekt der Verbrauch unten drunter ist. Und da ist eine Änderung in unserer Kundschaft zu sehen. Und von daher gibt es, glaube ich, verschiedene Punkte, die für den Kunden wichtig sind. Das ist einmal der grüne Fußabdruck, ja, oder der ökologische Fußabdruck. Dann der wirtschaftliche Aspekt. Das hatte Clemens eben schon ganz schön gesagt, ja, damit es sich rechnet. Die Einspeisevergütung gibt es ja auch für den privaten Häuslebauer. Und dann ist es natürlich, was ich ganz oft mitkriege, das wird zum Hobby. Also okay. Wenn man die Anlage auf dem Dach hat und man kommt nach Hause und die Sonne scheint und man schließt das E-Auto an und sieht dann, dass man, sag ich mal, 10, 20 kW nochmal mit der Sonnenenergie nachtankt, was, wenn man das mal umrechnet, mal 30 Cent irgendwie sonst rechnet, sind 6 Euro, die man dann einfach gespart hat und nächsten Tag wieder for free zur Arbeit fährt. Und das ist natürlich so ein Thema, was dann im Endeffekt die Begeisterung und die Leidenschaft auch bei uns als Führungsebene und Gesellschafter dann mit sich bringt. Und ich denke mal, das merken unsere Kunden und das sind die drei Aspekte, die kommen. Ja, also Wirtschaftlichkeit, grüner Fußabdruck und dann auch ein Stück weit Hobby, wenn das alles so super miteinander funktioniert. Ja? Also die Wärmepumpe läuft nur tagsüber, der Speicher wird geladen, damit komme ich dann über die Nacht, das E-Auto oder auch weitere Verbraucher, die man intelligent steuern kann.
Herzlich willkommen im Wellenrauschen Podcast. Kleine Podcastpause gab's mal wieder. Olli war mal wieder krank. Naja, was soll's. Deswegen freue ich mich, dass es jetzt nahtlos weitergeht und begrüße ganz, ganz herzlich Clemens Östreich, Geschäftsführer von Free Energy aus Rostock-Röntin und Vertriebsleiter Philipp Schäfer. Das Ganze zusammengefasst unter der Sonnenexpert-Unternehmensgruppe. Ach, Clemens, ich gucke gerade so schön auf deine Kappe und wir grinsen uns einen an, ja, weil du die Kappe von Sonnenexpert drauf hast. Aber Jungs, erstmal vielen Dank, dass ihr hier seid im Wellenrauschen-Studio in Warnemünde. Hallo.
Hallo, Olli.
Hallo,
Olli.
Hallo.
Haben wir einstudiert hier, das
ja. Schön synchron. Ne? Mal geklappt. Ihr habt mir im Vorgespräch erzählt, so ein bisschen Podcast erfahren seid ihr schon. Ihr wart ja auch schon bei Wetterwerner.
Genau.
Und da habe ich auch mal kurz reingehört, da habt ihr euch auch schon so mal die Bälle zugespielt. Ne? So wollen wir das heute auch machen.
Ja, werden wir mal versuchen.
Wir werden es mal versuchen. Ja, dann fangen wir einfach mal an. Free Energy beziehungsweise Sonnenexpert. Clemens, vielleicht kannst du dich und danach natürlich auch Philipp, oder du gibst den Ball gleich wieder an Philipp, mal kurz vorstellen. Mich interessiert natürlich auch, wo kommt ihr her? Seid ihr aus der Region? Und was macht das Unternehmen Free Energy aus?
Jo, falls noch nicht rüberkam, danke, dass wir hier sein dürfen, Olli. Freut uns mega. Wir waren auch noch, also ich war noch nie hier in diesem Dock-In. Haben uns ja gerade noch mal kurz angeschaut. Eigentlich fährt man hier immer nur so durch. Also, du hast gesagt, wo kommen wir her? Also ich komme aus Kückenshagen, ist ein kleines Dorf bei Ribnitz-Damgarten, in einer schönen Bernsteinstadt, wo ich mittlerweile auch wohne seit, oh Gott, das muss ich aber lügen, 14, 15 Jahren. Habe da zu der Zeit meine Frau kennengelernt. Seitdem leben wir dort, haben Haushund, Kind, alles, was dazugehört.
Der Klassiker.
Genau.
Schön. Freut mich.
Sind da sesshaft geworden. Du hast gefragt, was machen wir? Ich würde das ein bisschen unterteilen und dann kann ich nämlich auch schön den Ball zu Philipp rüberspielen. Mhm. Ja, du hast gesagt Free Energy. Eigentlich sind wir, oder kommen wir, ich sag mal, aus der Marke, nennen wir es mal so, Sonnenexpert. Sonnenexpert ist seit ungefähr 12 Jahren am Markt und wir kommen klassisch aus dem Großanlagenbaugeschäft. Ne? Also wenn man jetzt so an der Autobahn vorbeifährt und links und rechts mal so ein bisschen Photovoltaik sieht, sowas machen wir. Oder wenn man über die ländlichen Regionen fährt und dort Landwirtschaftsgebäude sieht, Hallen sieht, die mit Photovoltaik belegt werden. Also das ist so unser täglich Brot, was wir seit 12 Jahren machen. Ich persönlich seit 10 Jahren und haben uns dann 2021, glaube ich, Philipp, war das, ne?
Ja, war schon ein bisschen früher, als wir uns kennengelernt haben. 21 Jahre war das erste Geschäftsjahr, ne?
Genau. Mhm. Haben wir uns dann dazu ja noch entschieden, sage ich mal, dass wir unser Portfolio vergrößern und ins sogenannte Einfamilienhausgeschäft einsteigen.
Also klassisch Endkundengeschäft dann.
Klassisches Endkundengeschäft, genau. Und jetzt werfe ich symbolisch dem Philipp den Ball rüber.
Ich bin bereit.
Das ist dann so sein Part quasi.
Ja, das ist dann Free.
Genau, das ist dann Free und es ist auch so aufgeteilt bei uns, auch wenn ich hier Geschäftsführer bin. dass ich eigentlich die Sonnexpert verantworte und leite und da ganz, ganz aktiv bin und bei der Free zwar Geschäftsführer bin, so aus der Historie heraus, aber eigentlich da ganz, ganz viel bei Philipp liegt.
Übernehme ich einfach mal. Genau, Philipp Schäfer, ja, Vertriebsleiter und Gesellschafter von der Free Game & Co. KG. Und die Eingangsfrage möchte ich nochmal ganz kurz beantworten. Die Sonnexpert-Gruppe steht oben drüber und die Sonnexpert und die Free sind im Endeffekt die beiden Firmen, die am Markt agieren. Also diese Namen wird man immer hören. Und da ist ganz klar, so wie Clemens schon gesagt hat, die Unterscheidung zwischen Großanlagen und Kleinanlagen. Und Großanlagen hat Clemens ja ganz gut erklärt. Und die Kleinanlagen ist im Endeffekt auch, wie du schon sagst, ein sehr dynamischer Markt. Dementsprechend gibt es da auch immer Veränderungen und bedienen da im Endeffekt vom Balkonkraftwerk, ich sag mal zwei Module, bis zu, sag ich mal, 30 kWp, sind so 60, 70 Module, im Endeffekt das Smart Home. Ja, also alles, was dazugehört mit Speicher, Wallbox, dynamischen Stromtarifen, Energiemanagementsystem. Also das wird ja immer mehr, ist keine klassische Anlage mehr mit Wechselrichter und Modulen, sondern es ist im Endeffekt ein ganzes Energiesystem, was wir da aufbauen und anbieten. Und dementsprechend, ja, so ist es, glaube ich, ganz gut erklärt, was die beiden Unternehmen am Markt machen.
Wenn wir jetzt nochmal bei Free bleiben, vielleicht mal so ungefähr, dass mal so unsere Hörerinnen und Hörer so die Größe des Unternehmens abschätzen können, wie viele Mitarbeitende habt ihr und wie viele Anlagen habt ihr vielleicht letztes Jahr verbaut, so ungefähr, Pi mal Daumen.
Also ich sag mal, in der gesamten Gruppe reden wir so über 50, 55 Festangestellte. Dazu kommen dann freie Handelsvertreter, die wir hauptsächlich bei der Free haben. Das kann Philipp besser beantworten, sind so meiner Meinung nach so um die 20, 25, also in der Region immer so bewegen wir uns.
Ja.
Also wenn wir dann quasi im Jahr da unser Sommerfest machen oder Weihnachtsfeier haben, dann stehen da auf der Einladungsliste irgendwo immer so 70, 75 Leute, Tendenz steigend. Mhm. Ja, also ist auch klares Ziel, was wir uns gesteckt haben. Wir wollen also größer werden. Ich mach mal Sonnexpert, also wir teilen das immer so ein bisschen auf, wer das jetzt auch ja, bei Wetter, wenn er so gehört hat. Ja, bei der Sonnexpert, wir bauen so im Schnitt 10 bis 30 Anlagen im Jahr, was dann nachher in Summe so immer, ja, so 10 Megawatt, also 10.000 Kilowatt Peak bis auch mal 15.000 Kilowatt Peak sind. Mhm. Das ist alles, was so Dach angeht. Und dann kommt halt ab und zu mal eine Freifläche rein. Ne?
Okay.
Die würde ich immer so außen vor betrachten. Das machen wir natürlich auch alles. Und wenn wir jetzt schon dabei sind, steht jetzt bei uns zum Beispiel jetzt auch gerade so ein 60-Megawatt-Park an. Also das sind dann einfach mal 40 Hektar, die wir da wirklich belegen an der Autobahn.
Mhm.
Das passiert hier auch wirklich vor unserer Haustür. In Dummersdorf ist das geplant. Oder bei Dummersdorf. Und wenn natürlich so ein Auftrag reinrauscht, dann müssen wir uns echt intern die Karten legen. Ne? Ob wir das parallel noch machen können, weil uns ist natürlich auch immer ganz wichtig, dass wir unsere Qualität hochhalten, dass wir für unsere Bestandskunden auch noch da sind und nicht einfach von heute auf morgen mal abtauchen, weil auf einmal so ein großes Projekt da ist. Ne?
Ja, ja.
Ja,
das aber ist so, das ist wahrscheinlich so, höre ich es jetzt raus, eines der größten Projekte für euch, für Sonnenexpert ever, ne?
Genau, das ist so für uns auf jeden Fall das größte Projekt ever. Wenn ich jetzt so ein bisschen in die Filmgeschichte gucke, wer ist da so bei uns, wenn ich da so an Gunnar Geske denke, unseren Hauptgesellschafter, ist es für ihn jetzt nicht so das Größte, ne? Also der hat schon vor 2012, bevor also die Sonnenexpert mitgegründet hat, war der schon unterwegs, auch hier in Rostock angesiedelt gewesen. Solar World ist vielleicht noch für viele so ein Begriff damals, so der größte Modulhersteller und die waren quasi der Hauptgeneralunternehmer zu der Zeit, also haben wirklich in ganz Europa gebaut und also für ihn wäre es jetzt nicht der größte Park, aber für wirklich die Firmengeschichte, Sonnenexpert, wäre es dann der größte Park, wäre auch mein persönlich größter Park.
Ja. Philipp, wie ist es bei euch? Privatkundengeschäft ungefähr? So, Pi mal Daumen.
Die Anzahl der Anlagen kann man, glaube ich, bei uns ein bisschen
genauer
sagen. Ja? Also bei uns gibt es nicht so eine große Streuung. Wir haben eine durchschnittliche Anlagegröße von ca. 20 bis 25 Modulen. Das ist so der Durchschnitt über das Jahr und da bauen wir so im Jahr unsere 600 Häuser, unsere PV-Anlagen, ne? Mit dem gesamten Energiemanagementsystem. Das ist auch wieder Unternehmensziel dieses Jahr, also 2025.
Das Mindestziel.
Mindestziel, genau, Wachstum, wir wollen immer natürlich besser werden und auch ein Wachstum haben. Stillstand gibt es für uns nicht und von daher haben wir da wieder ein gutes Ziel vor Augen, was wir auf jeden Fall auch schaffen werden.
Ihr seid beide jetzt schon, ja, würde ich sagen, schon alte Hasen oder zumindest schon eine Weile dabei, um die Branche zu kennen, um die Dynamiken der Branche zu kennen. Ich fand das spannend eben, ich kann mich nämlich noch daran erinnern, als es den großen Solarboom, das war der erste Solarboom in Deutschland, ich glaube, das war so vielleicht auch die Zeit gewesen, Solar Valley, hieß es Solar Valley?
Genau, Solar Valley,
ja. Ja, unten in Sachsen.
Bitterfeld-Wolfen.
Bitterfeld-Wolfen, Sachsen-Anhalt. Es war ein Riesenboom und dann ist das alles zusammengekracht aufgrund der Preise. Weil die Deutschen nicht mehr die Preise liefern konnten für die Herstellung als die Chinesen? Oder haben die Chinesen einfach den Markt überschwemmt? Oder wie war das?
Naja, es ist ein Problem damals gewesen, was wir heute, oder wo wir heute immer noch Gefahr laufen, dass das wieder eintritt. Also zu der Zeit, das war ja so 2012 ungefähr, ist das gekippt. Und ich möchte um Gottes Willen hier nicht irgendwie politisch werden, aber es ist natürlich für viele auch klar, dass dieses Thema Photovoltaik zumindest beim Großanlagenbau, ich sag mal, schon so ein Subventionsgeschäft ist. Ne? Mittlerweile ist es zum Glück so, das sage ich jetzt nicht, weil ich was verkaufen möchte, sondern weil ich das wirklich gut finde, dass sich die Photovoltaikanlagen eigentlich mittlerweile selber rechnen. Also sprich, an der Strombörse der Strompreis so ist, dass die Anlagen sich selber rechnen würden. So, warum sage ich würden? Das Ding ist ja immer, wir müssen ja, wenn wir mit einem Produkt auf den Markt gehen, muss es ja auch finanzierbar sein. Also keiner kommt ja dahergelaufen und sagt, ey, ich habe hier 3-4 Millionen, bauen wir mal eine Photovoltaikanlage hin und ob und wie ich das Geld zurückbekomme, naja, setzen wir mal auf die Zukunft, ne, und hoffen mal auf die Energiewende. So, also hat sich der Gesetzgeber da was Tolles überlegt und sagt quasi, ihr kriegt sowas, das heißt EEG-Vergütung. Also viele können auch die EEG-Umlage, die wurde ja auch abgeschafft mittlerweile.
EEG-Vergütung, erklär nochmal, das ist quasi nochmal, dass ihr sozusagen oder der jeweilige Betreiber dann nochmal so eine Art Einspeisevergütung bekommt?
Genau, Einspeisevergütung, genau. Ah, also gut. Das ist ja, das ist bei den Kleinanlagen ja auch wichtig für die Kunden, die sich dafür entscheiden, weil das auch ein Part ist für die Finanzierbarkeit oder für die Wirtschaftlichkeit. Mhm. Bei den Großanlagen ist es ja aber so, dass ich ja in der Regel voll einspeise. Also es gibt ja wenige, die den Strom selber verbrauchen. Da merken wir schon seit 2-3 Jahren den Trend hin, dass also die Unternehmer und Unternehmerinnen merken, Mensch, ich will hier was machen, ich möchte vielleicht auch grün werden und ich entscheide mich jetzt dazu, den Strom selber zu produzieren. Weil wenn wir, ich sag mal jetzt dazu, einfach gute Dächer vorfinden, dann kann man schon so die Stromgestehungskosten mit 6-7 Cent darstellen. Mhm. So, und in der Regel ist es bei Unternehmen natürlich ein bisschen anders als zu Hause. Also sprich, die kaufen ein bisschen günstiger ein, aber die sind trotzdem locker im zweistelligen Bereich unterwegs, was den Stromeinkauf angeht. Ne?
Okay.
Und jetzt muss man aber auch wieder wissen, wenn man das so hört und sich sagt, naja, warum macht das denn nicht jeder? Naja, wenn ich dann bei Unternehmen bin, dann sagen die, du, ist ja schön und gut und es rechnet sich, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Aber wenn ich mir jetzt eine neue Produktionsanlage kaufe, keine Ahnung, ich sage jetzt mal eine Schweißanlage oder eine Faltanlage oder was auch immer, ich möchte jetzt nicht so spezifisch werden, dann rechnen die sich das auch durch und sagen, du, so eine neue Presse, sage ich jetzt mal, hat sich aber nach 2 Jahren oder 3 Jahren schon amortisiert. Ne? Und dann kommen wir halt mit der doppelten Laufzeit und dann wird sich halt natürlich für das entschieden, oder in den meisten Fällen, nicht natürlich, sondern in den meisten Fällen dafür entschieden, dann doch diese Maschine zu kaufen, die nach 2-3 Jahren durch ist. Und wir waren ja vorher bei der Wirtschaftlichkeit, EEG-Vergütung. Wir brauchen diese EEG-Vergütung, weil wir das sonst nicht finanziert bekommen. Also jede Bank sagt ja, okay, wie sieht denn die Rückführung des Darlehens aus? Mit welchen Einnahmen können wir rechnen? Und wenn wir dann dahin gehen würden zur Bank und sagen, ja, guck dir mal den Strommarkt an und der ist doch gerade an sich toll und in Anführungsstrichen war 2022 natürlich für PV-Anlagen und Windbetreiber war ja das Boomjahr mit diesen hohen Strompreisen. Dann sagt die jede Bank, ja, ist ja schön und gut und ich unterschreibe dir das vielleicht auch im Groben, aber das reicht nicht, ne? Wir brauchen Absicherung. Und das ist quasi dann dieses Auffangnetz, sagen wir mal dazu, wo wir sagen, okay, wenn also der Strompreis an der Börse nicht dementsprechend ist, wie wir ihn eigentlich haben wollen, dann haben wir ein Fangnetz eingebaut oder der Gesetzgeber durch das EEG, also durch die Einspeisevergütung, weil darunter wird es nicht fallen. Und dann würde man halt immer dieses Delta dann, was da entstehen kann, ausgezahlt bekommen vom Staat.
Ausgleichszahlung dann.
Genau, eine Ausgleichszahlung. Mhm. Und dadurch hat man dieses Produkt geschaffen, dass man also so, ja, wir sagen dazu immer Bankable, also es ist finanzierbar durch eine Bank. Und das ist zum Beispiel dann 2012 passiert, unter der damaligen Regierung, dass das quasi nicht komplett ausgehebelt wurde, aber sehr, sehr unattraktiv wurde und dadurch halt die PV-Branche da wirklich eine Krise erlebt hat. Und ich muss selber gestehen, du hast gesagt, ja, alter Hase, ich habe es ja schon gesagt, so 10 Jahre bin ich jetzt dabei. Und ich muss wirklich schon immer sagen, jedes Mal, wenn Wahlen sind, dann hat man so ein bisschen Schweißperlen auf der Stirn.
Okay, ohne jetzt nochmal zu politisch zu werden, aber mich würde es wirklich interessieren. Die letzte Ampelregierung wollte ja oder hat ja das Hauptziel gehabt, wirklich diese Energiewende voranzutreiben. Mhm. Würdet ihr sagen, in den letzten 4 Jahren, das hat man auch wirklich jetzt wirklich positiv gemerkt?
Ja.
Und da geht es jetzt nicht darum, ob man privat jetzt CDU oder SPD oder Grün wird oder was auch immer, sondern waren das positive Impulse für eure Branche oder ist es jetzt eher umgekehrt, dass ihr euch freut, dass jetzt eine neue Regierung ist und sagt, okay, die müssen jetzt das und das in die Richtung voranbringen?
Also ich kann nur sagen, ich habe mich gefreut und man hat es gemerkt, ja, dass da, ich schreie es mal den Grünen zu, dass die da mit drinnen saßen im Bundestag, weil da wirklich Entscheidungen getroffen wurden, die der Branche und auch der Akzeptanz, glaube ich, in der Bevölkerung sehr, sehr gut waren dafür.
Ja, Philipp.
Ich sag mal, ich glaube, gestern war ein Tag in der Solarbranche, der einzigartig war. Ich glaube, gestern wurden 45 Gigawatt von Solarstrom gedeckt im deutschen Markt, im Strommarkt. Und das ist schon über 30% des Energiebedarfs in Deutschland. Und ich denke, das sind genau die Zahlen, die zeigen, dass die letzten 4 Jahre was gebracht haben. Es gab viele Fördermaßnahmen, die gut waren. Was nicht so gut war, sind halt diese Ungewissheiten, ne? Also dieses Wellenförmige, ne? Also wenn man investieren möchte, dann möchte man eine gewisse Sicherheit haben, ob das nur als Privater oder als Investor ist. Und das erwarte ich mir einfach wie ein Stück weit von der neuen Regierung, dass wir eine konstante Regierung haben, wo Sicherheit da ist. Und dann investieren die Leute auch. Ja, wenn sie wissen, alles klar, Zins bleibt da, das Geld ist stabil, dann investieren sie. Ansonsten halten sie das Geld zurück. Ja, das ist beim Privaten wie beim Investor so. Und das wünsche ich mir. Ich denke, Sondervermögen kurz anzureißen, ja, da erwarten wir oder hoffen wir vielleicht ein bisschen was. Fördermaßnahmen gibt es immer noch. Und dann schauen wir mal, was kommt. Ne? Aber die Schweißperlen waren definitiv oder sind noch ein bisschen da. Ne?
Also, ich meine, insofern war es ja dann gut, dass Herr Merz dann die Grünen nochmal ins Boot holen musste, um sozusagen dann diesen Klima- und Transformationsfonds quasi nochmal mit 100 Milliarden zu befüllen und aufzuwerten, weil, glaube ich, dann das nochmal festgeschrieben ist. Ne? Und dann könntet ihr vielleicht ja auch, in welcher Form auch immer, ob das dann Richtung Infrastruktur geht oder vielleicht dann doch über den Klima- und Transformationsfonds, dass da eben Geld ausgegeben werden wird, von wem auch immer, und ihr dann auch davon profitiert. Jetzt waren wir sehr politisch, aber ich finde das einfach mal eine wichtige Frage und ich glaube, das treibt auch viele Leute um. Dann lasst uns mal so ein bisschen einsteigen in den privaten Markt. Ich bin ja auch ein Häusle, ich bin kein Häuslebauer, nee, ich habe ein gebrauchtes Reihenhaus mal irgendwann gekauft, das ist von 98 und da ist heute noch kein PV drauf. Ich hoffe, ich muss heute hier nicht noch unter Schwitzkasten, Philipp nimmt mich in Schwitzkasten.
Wir haben was dabei.
Ja. da noch was draufpacken. Nein, aber im Ernst, wie könnt ihr Häuslebesitzer, Häuslebauer, da können wir vielleicht nochmal unterscheiden zwischen Standsbauten und Neubauten. Bei Neubauten ist es wahrscheinlich alles furchtbar einfach, könnte ich mir sagen, weil die Bestimmungen klar sind und die Vorschriften sind klar. Und bei Bestandsbauten wird es, glaube ich, ein bisschen komplizierter. Aber vielleicht nochmal so auf dieses Thema Solar. Wie kann Solar vielleicht dann auch unser aller Leben, hätte ich bald gesagt, ja, ist ja so, dann auch verbessern? Also vor allen Dingen die Energieversorgung jetzt, ne?
Genau, dann würde ich das mal übernehmen. Ich glaube, der Gedanke bei, egal ob Großkunde oder Häuslebauer, ist da, die Energie da zu erzeugen, wo sie gebraucht wird. Das heißt, wir erzeugen die Energie auf dem Hausdach oder auf dem Hallendach, wo im Endeffekt der Verbrauch unten drunter ist. Und da ist eine Änderung in unserer Kundschaft zu sehen. Und von daher gibt es, glaube ich, verschiedene Punkte, die für den Kunden wichtig sind. Das ist einmal der grüne Fußabdruck, ja, oder der ökologische Fußabdruck. Dann der wirtschaftliche Aspekt. Das hatte Clemens eben schon ganz schön gesagt, ja, damit es sich rechnet. Die Einspeisevergütung gibt es ja auch für den privaten Häuslebauer. Und dann ist es natürlich, was ich ganz oft mitkriege, das wird zum Hobby. Also okay. Wenn man die Anlage auf dem Dach hat und man kommt nach Hause und die Sonne scheint und man schließt das E-Auto an und sieht dann, dass man, sag ich mal, 10, 20 kW nochmal mit der Sonnenenergie nachtankt, was, wenn man das mal umrechnet, mal 30 Cent irgendwie sonst rechnet, sind 6 Euro, die man dann einfach gespart hat und nächsten Tag wieder for free zur Arbeit fährt. Und das ist natürlich so ein Thema, was dann im Endeffekt die Begeisterung und die Leidenschaft auch bei uns als Führungsebene und Gesellschafter dann mit sich bringt. Und ich denke mal, das merken unsere Kunden und das sind die drei Aspekte, die kommen. Ja, also Wirtschaftlichkeit, grüner Fußabdruck und dann auch ein Stück weit Hobby, wenn das alles so super miteinander funktioniert. Ja, also die Wärmepumpe läuft nur tagsüber, der Speicher wird geladen, damit komme ich dann über die Nacht, das E-Auto oder auch weitere Verbraucher, die man intelligent steuern kann. Ja?
Genau, also da habe ich auch schon in früheren Podcasts immer mal wieder rausgehört, das ist auch, man muss auch ehrlicherweise sagen, oft bei den Männern dann, weil es ist einfach ein technisches Spielzeug. Man hat das dann schön auf seiner App und kann dann so schön spielen und dann kommen wir jetzt schon fast ein bisschen, können wir gleich mal diese Überleitung machen, dass das heute alles digital gesteuert ist und vielleicht dann in Zukunft oder vielleicht jetzt schon, das könnt ihr mich gern korrigieren, dynamisch gesteuert wird. Also, dass wir alles per Apps überwachen, uns vielleicht auch daran erfreuen, Mensch, heute hat mal mehr die Sonne geschienen und ich, wie du sagst, das war ein schönes Beispiel, schließe halt mein E-Auto nochmal fix an und fahre dann sehr günstig am nächsten Tag zur Arbeit. Ja, welche Rolle spielt dieses ganze Thema Smart Home? Vernetzung.
Genau, ich glaube, da können wir, der Großanlagenbereich spielt auch im Kleinanlagenbereich dazu. Wenn, du hast es gerade angesprochen, dynamische Stromtarife, das ist ja ein ganz großes Thema. Das heißt, dass man als Privatkunde auch günstig Strom einkauft, wenn es günstig ist.
Da kommen wir jetzt aber erst langsam hin.
Da kommen wir hin, das ist schon alles, also es ist ja verpflichtend, dass die Energieversorger dynamische Stromtarife anbieten, je nachdem, wie der Markt gerade ist. Und dann kann ich im Endeffekt sagen, pass auf, liebes Energiemanagementsystem, du speicherst mein, oder du füllst jetzt mein Speicher oder auch mein E-Auto, wenn es dann gerade an der Ladesäule steht, den Akku voll, wenn der Strompreis unter, ich sag mal, 20 Cent ist. Dann gibt es einen Ping, alles klar, 20 Cent und dann belädt der das Auto, auch wenn meine Sonne, also meine PV-Anlage gerade nicht produziert. Und das ist das Dynamische, wo es dann auch durch die Großanlagen natürlich kommt. Woanders in Deutschland, vielleicht jetzt nicht gerade in Rostock, scheint die Sonne. Dann ist der Wind noch unterwegs und dadurch geht der Energiepreis halt runter und dadurch kann halt auch jeder einzelne Endverbraucher nutzen. Und von daher ganz wichtig, wir müssen alles digital miteinander vernetzen. Dazu gehört das IMS vom Netzbetreiber, intelligentes Managementsystem, der digitale Zähler, unser Energiemanagementsystem, das ist quasi die Schnittstelle zwischen Energieversorger und unserem System. Mhm. Und dann können diese Impulse kommen. Ja, und dafür sind natürlich ganz wichtig die Großanlagen. Ohne dem würde diese Preisschwankungen, die wir dann als Endkunde nutzen können, gar nicht geben. Ja.
Und du musst dich ja noch angewöhnen als guter Hausmann, Philipp, dass du die Waschmaschine und die Spülmaschine natürlich auch nur dann anmachst.
Ich würde das machen, ja, da ist dann immer so dieses typische Gespräch abends, wenn du nach Hause kommst und die Waschmaschine wird um 8 angemacht, ja.
Da ist er wieder am teuersten, ja. Da ist wieder der ganze Gewinn von Vormittag,
gleich wieder weg.
Und das ist auch so die typische Gesprächsgrundlage, wenn man mit Frau und Mann sehr cool. Auf dem Küchentisch sitzt.
Ja. Ich meine, hat man natürlich bei unseren Großanlagen, vor allem wenn wir jetzt sagen, wir sind jetzt irgendwo im produzierenden Gewerbe tätig, wir bauen beim produzierenden Gewerbe quasi was rauf, da hat man natürlich ganz andere Möglichkeiten. Ne? Also geht ja da dazu, dass ich sagen kann, okay, ich habe hier irgendwo eine Kühlzelle, ich kühle jetzt einfach mal statt auf minus 8 einfach auf minus 30 runter, weil es eigentlich dem Produkt, was da drin liegt, egal ist. Aber ich habe halt die Stromenergie, die Sonnenenergie quasi gut genutzt und nicht eingespeist ins Netz, weil das ist... Wir haben es vorhin gesagt, ja, es ist so ein schönes Fangnetz, was da ist, damit irgendwo die Wirtschaftlichkeit funktioniert. Aber es ist natürlich bedeutend schöner für jeden, wenn er den Strom nicht für 20 Cent einkaufen muss, sondern einfach sagt, ich habe mir jetzt für 6 Cent produziert, also ich habe 14 Cent gespart. Das ist natürlich der Riesenhebel bei jedem Betrieb, bei jedem Einfamilienhausbesitzer, bei jedem Mieter, dass man da hinkommt. Ja, da sind wir wirklich noch in den Kinderschuhen. Ne? Also ich sag mal mittlerweile so die Photovoltaik an sich, also dieses klassische Modell, ich habe da ein Modul, ich habe da einen Wechselrichter, der dann halt aus Gleichstrom Wechselstrom macht, damit wir ihn auch nutzen können. Die Technik ist mittlerweile ausgereift, die Technik ist mittlerweile seit, keine Ahnung, 25 Jahren wahrscheinlich am Markt. Also 20 auf jeden Fall, weil wir haben schon die ersten Anlagen gerade im Auftrag, die wir repowern.
Haben wir auch übrigens schon viel, ne? Im Privatgeschäft.
Krass, wie die Zeit dann auch rennt wieder, ne?
Ja, also im Endeffekt 20 Jahre alte Anlagen runtergebaut werden und dann die Fläche besser ausgenutzt wird oder erweitert wird.
Na, und effizientere Module hoffentlich.
Genau, effizienter, mehr Leistung aus der Dachfläche rausgeht und dann natürlich auch der Unabhängigkeitsgrad steigt. Ja. Ne?
Da kann man echt so 1 zu 3 sagen, ne? Wenn man so eine Altanlage vorfindet, braucht man nachher noch ein Drittel der Fläche. mit den neuesten Modulen, wo man dann natürlich immer schauen muss, ob man den Rest dann nochmal wieder neu belegt oder halt nicht, weil der Netzanschluss es einfach nicht hergibt. Aber das ist zum Beispiel halt, so wie es im Einfamilienhaussektor der Fall ist, dass man quasi, ich sag mal, Verbraucher schafft, in dem Moment, wo der Strom günstig ist, egal ob ich ihn jetzt über dynamische Stromtarife einkaufe oder weil gerade die Sonne scheint, das muss alles gesteuert werden. Und das steckt halt noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Ne?
Klar, dass die Waschmaschine vielleicht auch von, wenn beide Partner auf Arbeit sind und jetzt nicht im Homeoffice zufällig, dass die dann automatisch erkennt, so, das wäre jetzt zum Beispiel so ein Klassiker.
Ne? Ja, gibt es einen ganz gleichen Trick, ne? Timer. Jede Waschmaschine und Spülmaschine hat einen Timer. Das Stimmt. heißt, ich kann die abends bestücken, brauche ich nicht mal morgens machen und sage, die Waschmaschine geht in 14 Stunden los und die Spülmaschine geht in 16 Stunden los. Jeder möchte abends saubere Wäsche haben und einen Geschirrspüler. Also wir wollen jetzt nicht alle stinkend zur Arbeit laufen, nur weil die Sonne nicht scheint.
Nee, ist klar.
Aber ja. Naja, also man muss es ja wirklich auf den Punkt bringen. Ja? Man will auch nächsten Tag zur Arbeit fahren.
Ja.
Und wenn das E-Auto nicht getankt ist, dann kann ich nicht fahren.
Also aber es muss weiter praktikabel bleiben.
Genau, man muss praktikabel denken und das geht halt mit dem Timer ganz einfach. Das heißt, ich brauche keine super smarte Waschmaschine, die muss nicht kommunizieren, sondern wenn die Sonne scheint, dann habe ich Glück, wird davon versorgt. Wenn sie nicht scheint, ja gut, dann kaufe ich halt ein.
Ja? Ja.
Trotzdem möchte ich ja meinen Lebensstandard weiter behalten. Und da muss man so ein bisschen differenzieren. Es gibt nicht nur 1 und 0, sondern es gibt auch was dazwischen, wo man mit der bestehenden Technik schon sehr, sehr gut arbeiten kann.
Okay, jetzt haben wir das einmal durch. Trotzdem bleibe ich immer noch so ein kleiner, nicht ein kleiner Klimaskeptiker, das wäre falsch. Ich bin offen für neue Technologien, ich bin offen für neue Entwicklungen am Markt. Ich interessiere mich extrem für Wirtschaft, aber wie sieht es bei Bestandsbauten aus? Da muss man natürlich extrem differenzieren, weil man muss sich ja jedes Haus erstmal angucken. Wie alt ist das Haus? Ist das irgendwo auf dem Lande vielleicht ein Haus, was schon vielleicht aus den 60er Jahren ist? Ist das so ein Reihenhaus vielleicht, was 98 gebaut wurde, was aber eben Bestandteil einer gesamten Reihenhausanlage ist, wo es dann vielleicht so eine Art Eigentümergemeinschaft ist, so wie das nämlich bei uns ist? Da wird es dann wieder ein bisschen komplizierter. Wie steht ihr generell zum Thema? Ist das, könnt ihr da vielleicht jegliche Kundenbedenken dann auch ausräumen oder sagen? Oder sagt ihr gerade, was das Thema, jetzt weiche mal ein bisschen ab, Wärmepumpe betrifft, sehe ich in meinem Bereich relativ skeptisch, ne? Weil die Abstände müssen eingehalten werden. So eine Wärmepumpe erzeugt ja auch irgendwie ein bisschen Lärm zumindest oder ein bisschen Geräusche, sagen wir doch mal viel mehr. Und wie steht ihr generell zu diesem Thema? Bestandsbauten.
Also wir machen es auf jeden Fall, ne?
Ja.
Also davon mal ab. Und wir haben es ja, ich würde sagen, bei der Free ist es schon ein anderer Faktor als bei der Sonnexpert. Also bei der Sonnexpert sind wir zu 99%, 98% vielleicht auf Bestandsbauten, die wir dann so vorfinden, wie sie sind. Also ich habe es vorhin gesagt, alte Landwirtschaftsgebäude, wo wir draufgehen oder halt auch alte Industriehallen, wo dann wirklich die Aufgabe erstmal besteht, so jetzt das Dach bewerten mit Statikern, mit Dachdeckern etc. pp.
Hält das überhaupt?
Wollen wir da überhaupt noch rauf, so wie es jetzt ist, oder laufen wir Gefahr? Weil wir reden natürlich auch immer davon, ich baue es jetzt rauf und wir betrachten immer so 20 Jahre. Und da muss man auch einfach ehrlich sein mit dem Eigentümer und sagen, du, ich könnte jetzt nicht empfehlen, da was raufzulegen, weil wir gehen mal davon aus, ja, es ist gerade noch dicht. Stand jetzt, aber in 5, 6, 7 Jahren, sagt so die Erfahrung, wird das Dach undicht, sanier es lieber. Ne? Und da merken wir zum Beispiel auch, dass da wirklich viele Kunden dann wegfallen, weil sie es einfach nicht noch nicht machen möchten oder vielleicht auch gerade das Geld nicht haben oder nicht investitionsbereit sind, das zu tun, was ich immer sehr schade finde, weil ich mir eigentlich sage, okay, es wird sowieso demnächst kommen. Ich habe heute Morgen wieder mit unserem Dachdecker gesprochen, der jetzt gerade wieder was aufmessen war. Altes Ziegeldach, hast du gerade gesagt, 70er Jahre, 80er Jahre, der Eigentümer auch 70, fast 80 Jahre alt. Ja, warum soll ich jetzt hier sanieren? Ich will das ja gar nicht, mit einfach nur Photovoltaik drauf, wo beide dann zum Konsens gekommen sind, naja, aber es ist jetzt auch nicht schlecht, ne? Also wenn wir das Dach jetzt sanieren und selbst wenn sie das in 3, 4 Jahren verkaufen möchten oder dann nicht mehr unter uns weinen, weil das kam dann auch so als Argument, ne? Warum soll ich das jetzt machen, das geht dann zu meinen Erben und so weiter. Naja, aber am Ende des Tages habe ich die Bestandsimmobilie aufgewertet. Ja? Ich habe ein neues Dach drauf, sogar mit Photovoltaik, also sprich sogar noch irgendwo eine Pachtzahlung generiert, wenn es jetzt bei Großanlagen der Fall ist und er die Fläche verpachtet, was ja definitiv nicht zum Nachteil ist.
Ja, absolut. Man muss einfach, ich glaube, es hat klar, auch finanziell darf man überhaupt nicht außen vor lassen, ob man dann die finanziellen Möglichkeiten hat. Aber es geht ja auch immer um eine Aufwertung, ne? Der Bestandsimmobilien. Das wäre ja bei mir jetzt genauso, dass man das Ganze dann aufwerten würde. Und wenn man dann vielleicht, wenn die Kinder raus sind, entscheidet, ein paar Jahren, okay, ich möchte jetzt lieber doch hier in die Eigentumswohnung nach Warnemünde ziehen, dann verkaufe ich das alles dort und man hat zumindest einen guten Werterhalt und vielleicht sogar noch eine Erhöhung des Wertes dahingehend, weil man sich Solar und eine Wärmepumpe mit oder noch einen Speicher, wie auch immer. Und wie erlebst du das, Philipp, so im Privatkundengeschäft?
Genau, Olli, ich will dich da mal kurz ein bisschen abholen. Du hast gesagt, du guckst kritisch gegenüber der Technologie.
Das ist jetzt übertrieben.
Nein, aber ich finde es in Ordnung. Also es ist ja auch genau richtig. Und ich glaube, ein ganz großes Problem, was gemacht wird, dass jede Technologie es wird eine Technologie in alle Bereiche versucht zu pressen. Und das funktioniert nicht. Das funktioniert mit dem E-Auto und das funktioniert auch nicht mit der Wärmepumpe. Das haben wir, glaube ich, letztes Jahr ganz gut gesehen. Als auf einmal überall Wärmepumpen verbaut werden sollten, wo es das Haus gar nicht hergibt. Das heißt, wir brauchen jetzt einen Energiestandard vom Haus, damit eine Wärmepumpe Sinn macht. Ansonsten geht es nämlich eher nach hinten los. Und genauso kann man das mit dem E-Auto sagen. Wenn das Szenario nicht passt für das E-Auto, dann wird es eher eine Katastrophe, einmal für den Nutzer und auch energetisch wird es eine Katastrophe, weil es einfach, wenn ich 60.000 im Jahr fahre, dann brauche ich kein E-Auto. Dann brauche ich eine Arbeitsmaschine mit einem Diesel, der sehr gut funktioniert.
Danke.
Ja, da ticken wir genauso. Natürlich haben wir als Zweitauto ein E-Auto.
Ja,
um halt die Stadt fahren oder im Endeffekt, dass die Frau damit fährt, weil halt einfach ein anderes Profil dahinter steht. Und dann geht das auch wieder auf. Und dann geht das Szenario auch wieder auf, ne? Dass ich sage, okay, ich fahre eine Woche 400 Kilometer, das schaffe ich mit einer Tankfüllung. Am Wochenende steht das Auto zu Hause, weil man halt mit dem anderen Fahrzeug fährt, Familienfahrzeug. Und dann kann das am Wochenende vollladen. Und dann kann ich wieder die nächste Woche das Auto leer fahren. Und das sind halt so, wo wir
typische
auch...
Typische Pendlerfahrten, einfach Stadt rein, Stadt raus. Und dafür macht das dann auch total Sinn.
Da macht das Sinn. Und da gehen wir im Endeffekt, und da unterscheiden wir uns vielleicht auch von den ein oder anderen Bietern auf dem Markt, wir gehen mit jedem Kunden ins Gespräch. Das heißt, wir machen ein Aufmaß, wir gucken uns die Immobilie an, wir schauen uns den Energieverbrauch an, wir gucken uns die Platzverhältnisse an, wir gucken uns den Sparren an, Sparrenabstände, das heißt Statik ist ein ganz großes Thema bei uns.
Also Dachaufbau jetzt.
Mhm. Danke.
Der Dachaufbau,
Ich
war schon wieder zu tief drin, ja. Danke, Clemens.
Also der Dachstuhl.
Genau, und dann gibt es im Endeffekt erst ein Angebot. Das heißt, wir schießen hier nicht aus der Hüfte raus und sagen, hier ein Angebot für eine 10er Speicher. Das kann auch wirklich vom Preis stark variieren. Ja, wie sieht die Zählerverteilung aus? Wie sieht das Dach aus? Haben wir Verschattung? Ja, ist es eine Eigentümergemeinschaft? Haben wir einen Zählerkasten oder haben wir verschiedene einzelne, wo wir einspeisen können? Also wir haben ja genauso einen Einspeisepunkt für unsere Anlage wie bei den Großanlagen. Und da muss natürlich alles aufgenommen werden und dementsprechend gibt es immer erst einen Vororttermin mit einem persönlichen Gespräch und dann gibt es das Angebot dazu, ne?
Ich sage immer, man will ja keine falschen Erwartungen weg, ne? Also es ist schon so, dass wenn sich ein Kunde bei uns meldet, dass unsere Kollegen in der Regel erstmal mit dem Kunden telefonieren, per Bilder arbeiten, um erstmal den Kunden, ja, nennen wir es mal, ein unverbindliches Angebot zu geben, damit er erstmal überhaupt weiß, in welcher Range bewege ich mich überhaupt. Ne? Also es gibt ja auch leider Leute, in Anführungsstrichen leider, weil ich mich dann immer frage, was lesen die, beschäftigen sie überhaupt damit? Also es ist, wenn ich zu Mercedes gehe, glaube ich, dann weiß ich, dass ich kein Auto für 8.000 kriege, sondern da kriege ich halt einen Dacia für. Und das ist leider jetzt nicht vielen Leuten nicht bewusst, aber es gibt schon die ein oder anderen Kunden, die dann auf einmal, wenn sie dann ein Angebot sehen, was? Damit habe ich ja niemals geredet.
Aber das ist dann, also ein bisschen im Vorfeld sollte man sich schon mit beschäftigen. Und wenn ihr dann kommt und, also Philipp, du hast es jetzt mal so erklärt, dass ich es auch verstanden habe, wo man da ansetzen kann. Und mir fiel ja schon länger, aber wir haben eine riesengroße Carport-Anlage, ne, die gemeinschaftlich genutzt wird. Klar, wir haben mal wieder das Problem der Eigentümergemeinschaft. Da gibt es noch ein Mehrfamilienhaus, wo eine Eigentümerin ist, da wohnen Mieter drin, die nutzen auch den Carport. Aber dieses Carport, kann man ja sagen, okay, passt da die Statik, ist halt ein Ziegeldach, also so, da sind auch die Keller drin oder die Schuppen, wie auch immer, verbaut, nebeneinander. Die Fläche ist riesig und ich stelle mir immer vor, wenn man sich einigen würde und jeder was dazu gibt, dann hätten alle hätten was davon, sogar die Mieter.
Genau,
und,
das ist der Punkt, Einigkeit.
Ja, genau, so, aber ich weiß jetzt schon, ich will das auch mal ganz offen hier ansprechen, weil das ist natürlich dann jetzt ein sehr spezieller Fall wieder, aber...
Der ist nicht so speziell, Olli. Das ist das, was wir tagtäglich erleben.
Täglich Brot, ja.
Ne, dann gibt es das Rentner-Ehepaar, was da lebt. Dann gibt es die Leute, die arbeiten gehen, keine Kinder haben. Dann gibt es die Leute, die arbeiten gehen, Kinder haben. Und dann gehen die Diskussionen los. Naja, der Rentner ist gefühlt den ganzen Tag zu Hause, nimmt ja also den Strom mit, der tagsüber produziert wird. Das Pärchen, wo beide arbeiten sind, die keine Kinder haben, sind eigentlich morgens um 6 Uhr verlassen sie die Wohnung und abends 18 Uhr kommen sie wieder, wenn die Sonne aber schon wieder weg ist. Und das Ehe oder das Pärchen mit Kindern ist so ein bisschen dazwischen, weil sie sagen, na, die Kinder sind ja nachmittags da und ziehen also auch wieder Strom und dann gehen die Diskussionen los.
Das hat was mit unterschiedlichen Lebenswelten zu tun. Ja. Das ist ja auch vollkommen okay und klar, aber das macht es natürlich dann kompliziert. Aber da, bei der Weg vom Carport dann zum Hausanschluss, der wäre ja nicht mal weit. Und alle hätten was da können, weil man könnte sich die Kosten teilen. Ne?
Genau, das ist eine wirtschaftliche Geschichte und der Markt wächst auch. Also das, die Akzeptanz der Bevölkerung, nenne ich es mal einfach, also von jedem Einzelnen wächst zu dem Thema. Also die Anfragen im Bereich Mieterstrom, so nennt man es ja, also auf Mehrfamilienhäusern, wo sich dann im Endeffekt die Energie mehrere Parteien teilen, die wächst. Die Anfragen werden größer und jetzt muss man im Endeffekt nur nochmal wirklich die Einigkeit, weil es müssen alle investieren. Kann ich nur 90% investieren, das funktioniert meistens dann nicht oder man schließt dann halt denjenigen aus, ja, wenn es denn das Rentner-Ehepaar sagt, die haben jetzt keine Lust nochmal irgendwie 10.000 zu investieren, dann ist es so, dann kann man sie auch ausschließen, aber damit sinkt natürlich die Wirtschaftlichkeit des Gesamtprojektes und dann kippt das irgendwann und dann brechen die meisten dann weg, ja, aber da sind wir dran, da sind wir bereit für diesen Markt und die Anfragen werden größer und auch intensiver und auch besser, also wir sind ja immer so, ja, wir haben mal eine Frage, wir gucken mal, sondern es ist schon wirklich sehr konkret.
Die also Fälle, die mehr wir Wissen haben. Auch ja. bei den Endverbrauchern da. So, über Bestandsbauten haben wir jetzt gesprochen. Ist manchmal ein bisschen knifflig, muss man ein bisschen aufpassen, sich natürlich die jeweiligen Bau vor Ort genau anschauen. Aber ich könnte mir vorstellen, im Neubaubereich ist das ja schon einfacher, oder Philipp?
Genau, Olli, das ist einfacher und da müssen wir auch sagen, dass wir da sehr gut aufgestellt sind, weil die PV-Pflicht, die jetzt kommt bei Neubau, das sollten wir auch betrachten. Also Schleswig-Holstein gibt es schon eine PV-Pflicht bei Neubau, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern möchte nachziehen. Ich denke, hoffentlich Mitte des Jahres. Brandenburg zieht auch schon nach, Berlin ist es auch schon. Und von daher wollen wir uns natürlich da platzieren oder haben uns auch schon platziert. Wir haben mehrere Kooperationen zu großen Hausbauherstellern, wo wir im Endeffekt von vornherein direkt mit eingebunden werden in den Prozess. Das heißt, im Endeffekt, bevor der Werkvertrag schon geschrieben ist, sind wir schon dabei, die PV-Anlage zu planen, damit entsprechend auch gleich der Bauantrag richtig eingereicht werden kann. Das heißt, da gehen wir in Vorleistung, wir gehen ins Planungsleistung, holen den Bauherrn ab. Was brauchst du oder was braucht, sagt der Gesetzgeber? Ist das überhaupt richtig, was der Gesetzgeber sagt? Weil er möchte ja zufrieden sein. Wir wollen ja zufriedene Kunden mit unseren Hausbauherstellern haben und dementsprechend geben wir schon die Beratung. Sagen wir, das ist die Mindestanforderung, das solltest du lieber haben und dann wird eine vernünftige Anlage im Vorfeld geplant. Das wird aufgrund von Bauunterlagen gemacht, natürlich für uns auch ein wesentlich schöneres Arbeiten, als wenn wir auf dem Dachboden krabbeln müssen oder im Keller. Ja, da wird die Sicherheitsabstände werden eingeplant und von daher sind wir da sehr stark im Neubau. Das schätzen unsere Partner und dementsprechend wollen wir das auch weiter ausbauen, das Geschäft. Genau, ich glaube, da kann ich auch zu Clemens den Ball spielen. Da gibt es, glaube ich, auch ein, zwei Partner.
Also das ist ja das, was Philipp gerade sagte mit dem Thema PV-Pflicht. Also das ist im Gewerbebau ist das ja schon der Fall und zwar bundesweit. Ja, wir haben da zum Beispiel jetzt auch Glück gehabt, weil wir ja so bei Warm, wo kommen wir her, wo wollen wir hin? Und ich hoffe, dass es immer durchgekommen ist, dass uns halt die Qualität sehr am Herzen liegt, dass das Miteinander am Herzen liegt, also auch mit dem Partner quasi auf Augenhöhe und dadurch ist zum Beispiel, was ich ja vorhin schon mal kurz gesagt hatte, wegen Karls, ist zum Beispiel so, dass wir mittlerweile, ich sag mal, da etabliert sind, also wenn da jetzt was Neues geplant wird, ich wollte gerade sagen, was geplant wird, aber
keine Ahnung. Verrat doch mal,
es gibt ja so ein paar
Pläne. Wo kommt denn jetzt der nächste Park?
Ja, genau.
Ah, das hätten wir mal Wetterwerner fragen sollen, aber der rückt da
vielleicht. Haben wir, der hat er auch nicht so wirklich, wirklich erzählen. Okay.
Genau, also, dass ihr da zumindest eine Chance habt oder auch mit im Boot seid oder zumindest auch mit berücksichtigt werdet.
Genau.
Ja.
Also ich würde sogar so weit gehen, dass wir da schon Hand in Hand in Norddeutschland, wie man so schön sagt, zusammenhalten und da gemeinsam die Sachen immer angehen. Und das macht auch Spaß und das ist schön, so mit der Heimat verbunden zu sein, obwohl man vielleicht in Sachsen oder in Bremen gerade unterwegs ist und baut. Ich finde das immer sehr, sehr angenehm als
Vertriebskollege. Ich merke das in anderen Branchen auch immer wieder. Es ist einfach wichtig, dass wir sind ja nun mal nicht gerade die Wirtschaftsstärksten hier in MV. Das ist ja nun mal auch historisch bedingt. Aber die da sind, dass die sich, und das meine ich jetzt hier nicht nur für unsere kleine Podcast-Landschaft, sondern auch für natürlich für den Industriebereich, den Produktionsbereich, Dienstleistungsbereich, dass wir uns irgendwie versuchen bei aller Konkurrenz, die natürlich auch in eurer Branche stark ist, zu supporten und
genau,
irgendwie zu unterstützen.
Gegenseitig befruchten, die Regionalität vorantreiben. Ne? Philipp hat es ja schon gesagt. Also auch da suchen wir natürlich die Nähe hier zu lokalen Hausbaufirmen, sind da nicht gebunden, um Gottes Willen. Aber wir finden es dann halt immer schade, wenn wir dann mitbekommen, ja, wir haben hier mittlerweile einen Partner oder haben halt einen Partner, der, keine Ahnung, ich aus Süd, nennen wir es mal ganz neutral, Süddeutschland kommt, wo man sich sagt, naja, okay, die werden wahrscheinlich genauso einen guten Job machen wie wir, aber warum denn eigentlich, ne? Warum macht man das nicht hier in der Region?
Ich sage immer regional first, also das andere soll ja dazukommen und natürlich will man selber auch expandieren, man geht ja dann auch nach Sachsen-Anhalt, nach Brandenburg, ist ja alles gut und schön, das ist ja auch Marktwirtschaft, vollkommen in Ordnung, aber so ein bisschen Local Support sollte schon sein. Nun angenommen, ich habe mich jetzt überzeugen lassen, das kommt und in welcher Form auch immer, auf mein Dach oder aufs Carport oder wo auch immer hin, gibt es denn auch Möglichkeiten der Förderung für mich als Endverbraucher? Also ich bin jetzt wieder weg vom Gewerbetreibenden, sondern hin zum Endverbraucher. Gibt es da überhaupt noch Fördermöglichkeiten oder ist es tatsächlich nur diese so Art, ich sage es jetzt auch mal, Einspeisevergütung oder Rabatt oder wie auch immer. Ich
weiß nicht, wie das Rabatt nennt. Hört sich gut an.
Rabatt ist gut, Rabattschlacht.
Genau, also es gibt ganz klar Fördermöglichkeiten oder im Endeffekt für jede Anlage, die gekauft wird, gibt es auch bei uns die Einspeisevergütung. Ja? Mhm. Die sind aktuell bei, ich sag mal, irgendwie 8 Cent pro Kilowattstunde. Das hört sich mal erstmal wenig an. Rechnet man das auf die 20 Jahre in absoluten Werten ab. Also das heißt, die gesamte Einspeisevergütung oder die ganzen Kilowattstunden, die eingespeist wurden, mal die Einspeisevergütung, kommen wir ungefähr auf 30-35% der Investitionskosten. Und wenn man das dann schon wieder hört, hört sich schon wieder anders an. Und dazu kommt ja aktuell der 0% Steuersatz. Die 19% entfallen ja auf Anlagen in dem Bereich. Und das sind dann natürlich auch mal 19%. Wenn ich 20.000 investiere, sind das 4.000 Euro, die ich nicht zahlen muss. Und das auf die 35% oben rauf, dann sind wir ungefähr bei einer Förderquote von 40-45%. Und das hört sich dann schon wieder anders an. Und das sollte man auch genau in diesen Zahlen immer präsentieren. Und von daher sage ich ganz klar, es gibt Fördermöglichkeiten. Was jetzt noch kommt, wir sind gespannt. Berlin hat jetzt zum Beispiel eine neue Förderung ab Freitag. 300 Euro pro Kilowattstunde Speicher wird gefördert, aber halt nur in Berlin. Ich denke mal, da wird wieder so ein bisschen jeder sein eigenes Süppchen kochen, was wieder schade ist, was für uns wieder schwieriger macht. Ja, wo ist die Anlage gerade? Wir müssen im Endeffekt wieder überall reinschauen, wo was gilt. Aber die beiden ersten genannten Sachen gelten halt deutschlandweit.
Okay, das sind aber schon mal schlagende Argumente und die Preise, die auf eurer Homepage, ich habe ja mal ein bisschen nachgeschaut, also für die verschiedenen KW-Anlagen, das sind dann quasi, naja, es sind keine Nettopreise, aber es ist ja dann diese 19%.
Netto gleich Brutto, ne? Also das ist genau der Endpreis, den der Kunde zahlen muss. Und ja, das ist natürlich der Idealfall. Ja, das wollen wir auch ab. Das ist das kleine Wörtchen ab. Beim Neubau, wo der Zählerkasten gut ist, wo im Endeffekt Platz für einen Wechselrichter Speicher ist, dafür sind die Preise, weil alles andere ist individuell. Ja, also wenn der Zählerkasten neu muss, dann ist natürlich ein ganz anderer Arbeitsaufwand, ein ganz anderer Materialaufwand dahinter. Und das besprechen wir aber in diesem Vororttermin mit unserer Projektaufnahme und dann gibt es da im Endeffekt auch ein Festpreisangebot, woran wir uns auch halten. Also bei uns kommt kein Kundennachtrag, sondern im Endeffekt der Preis, der dann da unten steht.
Sehr cool.
Der ist es dann auch.
Sehr schön. Gut, wie ist es bei Balkonkraftwerken? Hätte ich was gesagt, nicht jeder hat jetzt ein Eigenheim, vielleicht viele auch für den Balkon, aber das ist ja nicht nur mal nur Balkon, das kann ja bei mir auch, wenn ich sage, ich will jetzt erstmal nur antesten, ja, wenn das sehr kleine Anlagen natürlich sind, das weiß man ja auch, und pack mir die Dinger da an meiner Terrasse da, an die
Hauswand,
an die Hauswand irgendwo ran, ne? Ist das ein Thema, wachsen auch da in dem Bereich, da gab es ja glaube ich diesen Boom, ja. Letztes Jahr. Das war
mal ein Fördertopf.
Genau.
900 Euro. Da war ja relativ, ich weiß gar nicht, wie lange war er da? Ja. 2 Tage?
Ja. Hat irgendjemand sich, hat der Habeck mal wieder die Schublade, was können wir noch tun? Und dann da mal so für 3 Tage fördern. Aber wie ist da, also ist das ein Markt vielleicht auch für Leute, die irgendwo in einem Mehrfamilienhaus wohnen?
Ist definitiv ein Markt. Und bei uns merken wir es halt wirklich so, dass es manchmal der Einstieg ist für eine, ich sage mal, eine richtige Anlage. Die kaufen sich dann, sage ich mal, irgendwie einen Online-Shop, 2 Module, einen kleinen Wechselrichter und sehen, oh, die Technologie funktioniert. Was wäre denn, wenn ich jetzt, wenn man die Möglichkeit hat, eine größere Anlage zu bauen? Wir haben auch einen Online-Shop, wo wir im Endeffekt solche Produkte auch anbieten. Mhm. Ist im Endeffekt auch eine weitere Firma, die aber jetzt nicht so wirklich am Markt agiert. Ist im Endeffekt nur, dass wir im Endeffekt als Full-Service-Partner auftreten können. Was man dazu sagen muss, so eine Module müssen auch vernünftig installiert werden und da ist oftmals der Knackpunkt. Also wir sind nicht die günstigsten in unserem Online-Shop, können wir auch gar nicht, mit den ganz großen Playern können wir nicht und wollen wir auch nicht mithalten. Ich sehe einen tendenziellen Markt, dass wir im Endeffekt die Balkonkraftwerke mit aufbauen. Ja, dass wir im Endeffekt so ein Premium-Balkonkraftwerk, ja, man hat jetzt nur nicht abwertend gemeint, ein Reihenhaus, wo nicht mehr Platz ist. Wir bieten aber mit die Installation an. Das heißt, zwei Module, kleinen Wechselrichter und einen kleinen Speicher. Da liegen wir dann irgendwo zwischen 3.000 und 4.000 Euro. Ist immer noch was anderes als 10.000, 15.000 Euro. Man steigt ein in die Technologie und da sehe ich eher unseren Markt, weil wir sind der Fachbetrieb. Wir wollen eine Dienstleistung mit anbieten und wir sind nicht der Low-Budget-Anbieter aus dem Internet, wo ich für 250 Euro ein Komplettsystem, das können wir auch gar nicht, wollen wir auch gar nicht und die Qualität unterstützen wir auch nicht.
Ja, und die bist ja Monteur, das muss alles auch geplant, abgenommen, geplant werden. Aber so wie du gerade sagst, so wenn ich so, ach ja, ich habe mich jetzt überreden lassen, mal so als Einstieg mit kleinerem, aber eben dann wirklich noch einem Wechselrichter, also einer vernünftigen Anlage, dann eben sind es eben nicht 12.000 oder 8.000, sondern vielleicht nur 5.000
genau.
Oder so.
Genau, das ist so die Größenordnung, wo wir hinwollen und das ist, denke ich mal, für uns ein Markt, gerade hier oben bei uns im Heimatmarkt. Ne?
Okay, nun gab es ja hin und da, nicht bei euch, um Gottes Willen, aber in den bundesweiten Medien dann auch mal Fälle, wo so sich um die Sicherheit gebangt wurde von diesen Anlagen. Also keine Ahnung, sind die abgebrannt oder dann wahrscheinlich. Was sagt ihr dazu? Wie sorgt ihr für Sicherheit bei der Installation eurer Anlagen?
Schönes Thema.
Darf ich? Dafür stehen wir mit unserem Namen.
Ja, genau. Dafür stehen wir mit unserem Namen.
Genau. Also ich habe da gerade auf der Bau und Sanieren in Rostock, war ja gerade Messe gewesen, habe ich auch einen Vortrag zum Thema Sicherheit und Qualität gehalten.
Ah, da bist du der richtige Ansprechpartner, sehr gut.
Genau, und das Thema, ich denke mal, du wirst jetzt hier das Haus in Schleswig-Holstein ansprechen, was da doch stark beschädigt wurde. Das ist ein Thema Sicherheit, klar, Einfamilienhaus, da ist alles hab und gut drin, das muss sicher sein und das fängt natürlich mit der Qualität der Montage an. Also sagen wir mal, wenn ich kein ausgebildetes Personal habe, die nicht wissen, wie die Kabel gekrimmt werden, wie sie zusammengesteckt werden, dann ist da ein gewisses Risiko da. Das ist das eine Thema. Jetzt sind wir aber alles nur Menschen und es können immer Fehler passieren oder aber es können auch Fremdeinwirkungen durch kleine Nager entstehen auf dem Dach, die das Kabel anknabbern. Und dafür gibt es dann sogenannte Sicherheitseinrichtungen. Die haben unsere Systeme. Da fängt man im Endeffekt an auf dem Dach mit einer sogenannten Lichtbogenerkennung. Das heißt, wenn ein Blitz oder eine Spannung von dem Kabel auf die Unterkonstruktion überschlägt, also weil jetzt das Kabel blank ist, und dann fließt ja die Spannung durch und dann schlägt im Endeffekt der Blitz über.
Ja.
Und das detektiert der Wechselrichter und schaltet sich aus. Das ist eine Frequenz dann auf dem Kabel und damit ist das Ding tot. So, das ist eine Sicherheitseinrichtung. Und das Problem, was bei dem Speicher war, wo im Schleswig-Holstein, das ist im Endeffekt ein Fehler vom Batteriemanagementsystem. Das heißt, die Batterien wurden zu schnell be- und entladen. Mhm. Und dementsprechend gibt es eine Überhitzung einer Zelle. Und sobald eine Zelle überhitzt, gibt es eine Kettenreaktion im Akku. Die sind ja so alle so aufgestapelt. Und jede Zelle steckt jede an.
Ja.
Und irgendwann kommt es halt zu einer gewissen Temperatur, wo es zum Brand kommt.
Also das heißt, wie so beim Handy-Akku erhitzt sich dann immer mehr.
Genau, immer mehr. Ne? Das ist eine Kettenreaktion, die ist nicht mehr aufzuhalten. Und da hat unser Speicher im Endeffekt ein Fire Protection System installiert. Das heißt, ab einer gewissen Temperatur, 190 Grad, löst so eine Pulver, so ein Löschpulver aus und dämmt diese Hitzequelle ein. Und damit ist das Thema durch. Und damit es im Endeffekt zu keinem Überdruck kommt in dem Speicher, man kann sich das vorstellen, es entsteht Wärme in einem geschlossenen System und irgendwann hält dieses System nicht mehr stand. Und dann kommt es zu einer unkontrollierten Explosion, also Ablassen des Druckes unkontrolliert.
Ja.
Und dafür wurde im Endeffekt eine Sicherheitseinrichtung installiert. Kennt man aus dem Anlagenbau, aus dem Heizungsbau. Jede Heizungsanlage hat das ein Überdruckventil.
Mhm.
Was nur in eine Richtung den Druck rauslässt. Also das heißt, es lässt keinen Sauerstoff rein, was den Brand wieder fördern würde, sondern es lässt im Endeffekt den Überdruck raus. Dadurch wird es kontrolliert abgelassen und die Gefahr ist gebannt.
Ja.
Ja, und klar, der Speicher ist kaputt, aber das Haus steht, Speicher wird ausgetauscht und von daher ist das im Endeffekt eine perfekte Kommunikation, vernünftige Komponenten, die Qualität und Sicherheitseinrichtungen haben und natürlich eine fachgerechte Montage durch ausgebildetes Personal.
Genau, das ist, glaube ich, so die beste Kombination, wo man auch einfach, einfach nur jeden bitten kann, sich da davor zu informieren. Ne? Also Philipp hat schon gesagt, wir sind jetzt nicht der Discounter um die Ecke. Wollen wir auch gar nicht sein. Gucken uns also jedes Produkt auch an und bewerten jedes Produkt. Sind da mindestens ein 4-5-köpfiges Team, was da über jede neue Produkteinführung auch sich abspricht, berät. Wir kaufen teilweise auch die Produkte vorher ein, bauen die bei uns auf. Wir haben also eine Testanlage bei uns. Schauen, wie verhält sich das, weil es ist natürlich wie bei jedem anderen Markt auch, die Anbieter sagen, ey, ich kann das, Ja, und wie will man es jetzt testen oder nachweisen, wenn man es nicht selber mal aufgebaut hat?
Also wir lernen nicht am Kunden, ja. Also es ist immer so das Typische, was viele machen. Okay. Ja, wir bauen mal eine, gucken, wie es funktioniert.
Ja, verstehe. Ja. Also ihr habt dann wie so einen kleinen Versuchsstand und baut das bei euch auf dann.
Mhm. Und jetzt muss man vielleicht auch, um auf das Thema zu kommen, das sind halt auch noch alte Anlagen, ne? Oder ältere Anlagen. Also auch die Hersteller werden ja immer besser, aber was wir halt auch, und das wollte ich gerade noch sagen, teilweise feststellen, naja, dann kaufe ich mir hier bei irgendeinem Online-Shop, kaufe ich mir diesen Wechselrichter und ich kaufe mir dann die Module und dann schalte ich das alles in Reihe und dann hole ich mir am besten noch Autobatterien.
Ja, das ist so und klemm
die an, genau.
Bastelmethode.
Und da gibt es ja auch schon genug Vorfälle, wo dann irgendwo die Garage abgebrannt ist. Da können wir mal sagen, ja, es funktioniert. Und ich glaube, wenn man da auch wirklich affin ist, also irgendwo in die Richtung auch eine Ausbildung hat, kann man das vielleicht auch gerne aufbauen. Aber man braucht dann sich nachher nicht wundern. Und es ist definitiv nichts für jemanden, der sowieso zwei linke Hände hat und davon überhaupt nichts versteht. Und nur weil sein Kumpel das zu Hause hat und das funktioniert, baue ich das jetzt auch nochmal nach.
Ja, sind wir wieder bei mir, genau. Ja. Also lieber Fachpersonal, das ist mir tausendmal lieber. Und dann bezahlt man halt logischerweise, dann dafür holt man sich eine Firma ins Boot, als wenn man anfängt irgendwie...
Selbst Versicherungsschutz, ganz großes Thema. Ja. Ne?
Man, ich wollte gerade sagen, wer nimmt das ab? Bei einer Garage nimmt das keiner mehr ab.
Genau, das ist Eingriff in die elektrische Anlage. Ja. Ne? Und das muss eine entsprechende eingetragene Firma sein in der Handwerksrolle, damit dann entsprechend auch Versicherungsschutz da ist. Dann brennt das Haus ab, weil vielleicht nur die Garage brennt. Ja, und dann hat man keinen Versicherungsschutz, das muss man sich mal überlegen, was für ein Risiko dahinter steht. Ja? Mal 5.000 Euro gespart für eine vernünftige Montage oder wie viel jetzt auch immer und man hat keinen Versicherungsschutz mehr. Ne? Also da wirklich Achtung.
Da geht es ja auch weiter. Ne? Also wenn wir jetzt bei dem Thema sind, das ist auch ein Produkt, was wir letztes Jahr beschlossen haben, wo wir dies Jahr noch nicht in die Werbung gegangen sind massiv, sondern quasi nur unserem Kundenstamm erstmal vorbehalten, dass wir halt auch dieses Thema Wartung der Anlage mit anbieten, ne? Weil das ist das, was Philipp ja gerade sagte, also auch ich sag mal, nur weil das ja wirklich ein Fachbetrieb aufgebaut hat wie wir, ist man trotzdem wieder verpflichtet, auch so eine Anlage warten zu lassen, also sprich, dass da also Fachpersonal wieder vorbeikommt, kontrolliert, ist das alles noch so richtig, Philipp hat es vorhin schon gesagt, da ist vielleicht ein Nager bei gewesen, der sogenannte Überschlag hat noch nicht stattgefunden. Wenn da aber jetzt zum Beispiel von uns ein Kollege kommen würde, der misst ja das alles nochmal mit sehr, sehr feinen Messgeräten durch. Also der würde sowas zum Beispiel auch feststellen, wenn er dabei ist.
Was würdet ihr so empfehlen? Sagen wir mal, man hat eine Anlage, die ist 10 Jahre alt. Wie oft sollte da vielleicht im besten Fall...
Da gibt es klare Vorschriften da. Brauchen wir gar nichts empfehlen.
Da brauchen wir ja nichts empfehlen.
Genau. Also wenn ich empfehlen würde.
Jedes Jahr. Nein, in der VDE ist es ja festgeschrieben, elektrische Anlagen müssen alle 4 Jahre gewartet werden. Okay. Und die PV-Anlage zählt zu einer elektrischen Anlage und sie hat ja auch eine Verbindung zum Hausnetz und von daher ist es eigentlich klar definiert. Im Gewerbebereich ist es noch anders. Mhm, ja, da kommt ja die Unfallverhütungsschutz, da kommt da auch noch, spielt auch noch mit rein, dass im Endeffekt keine Unfälle dadurch entstehen und da gibt es sogar die Pflicht. Ja. Beim Privathaus gibt es nur eine Empfehlung von der VDE alle 4 Jahre, ist aber definitiv wirklich zu empfehlen, ja, da einmal rüber zu schauen.
Jetzt muss ich auch sagen, so ein bisschen, damit wir hier nicht irgendwie vielleicht danach noch Ärger bekommen. Also da können wir immer nur sagen, sprecht mit eurer Versicherungsgesellschaft, wie die das haben. Ne? Also wir reden jetzt gerade über die gesetzlichen Vorschriften, die gelten. Uns ist aber auch bekannt, dass es viele Versicherungen gibt, die sagen, ja, okay, gesetzlich alle 4 Jahre. Wir fordern aber als Gebäudeversicherung, dass wir das alle 4 Jahre...
Weil das ja alles über die Gebäudeversicherung läuft.
Genau, oder sogar jedes Jahr macht. Ne? Also da muss man wirklich mal in seine Police gucken oder bei der Versicherung anrufen, mal fragen.
Ich weiß bloß, dass sie jedes Jahr erhöhen, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ja, okay. Also da mal nachfragen und dann haben die vielleicht ein anderes Intervall, weil die sagen, okay, nee, wir möchten bitte alle 3 Jahre oder und so weiter und so fort. Aber das sind nochmal 2 gute Komponenten.
Und das ist auch so ein Thema, dann, wo wir gerade dabei sind, selbst aufbauen. Jetzt bau das mal selber auf. In der Regel will eine Versicherung auch einen Nachweis haben, also eine Fachunternehmererklärung, ne? Dass das halt von denen aufgebaut worden ist. Muss nicht sein, es kann aber sein, wir kennen es.
Mhm.
Wird jetzt auch keine Prozentsache, könnte ich jetzt gar nicht nennen, aber wir kennen das Thema halt, ne? Dass wir sowas auch wirklich aufstellen sollen, weil das der Kunde wünscht, weil es einfach seine Versicherung vorschreibt. Und
okay, aber das ist dann nochmal, also ich kenne mich jetzt mal überhaupt nicht aus, aber nochmal ganz schön Aufwand für euch? Oder
Nein, das ist wirklich...
Also kann ich vielleicht einen kleinen Goodie bei der Free sagen, bei uns gibt es 3 Jahre Versicherung inklusive beim Kaufabschluss.
Ah, okay, cool.
Dass im Endeffekt der Bauherr, der im Endeffekt jetzt eine PV-Anlage baut, sich erstmal damit beschäftigen kann, mit der Anlage ist alles neu, ist ein neues System und ich jetzt nicht nur auf einmal denke, oh, jetzt habe ich die gar nicht angemeldet bei der Versicherung, sondern bei uns sind 3 Jahre inklusive, kann danach übernommen werden für einen gesonderten Tarif. Brief. Wir bleiben natürlich Ansprechpartner, das ist halt auch ganz charmant. Er muss jetzt nicht bei der Versicherung anrufen und hier anrufen, wenn irgendwas mit der PV-Anlage ist, sondern er ruft immer nur uns an. Das ist im Endeffekt das, was wir den Kunden bieten wollen. Wir leiten es dann weiter zu unserem General- und Generalversicherung und dann passt das. Ne?
Das ist nochmal ein schönes Stichwort, ne? Was Philipp gerade gesagt hat. Anmelden. Also es verhält sich da quasi so, wie als wenn man sich jetzt ein Aquarium gekauft hat. Es ist, man schließt eine Versicherung ab und wenn man jetzt zum Beispiel eine Glasbruchversicherung abschließt, weil man jetzt an das Terranfeld denkt zu Hause, an das Kochfeld,
ja,
dann sind halt Aquarien ja zum Beispiel als Beispiel auch mit drinne.
Mhm.
Man ist aber immer verpflichtet, wenn man sich jetzt wirklich ein Aquarium zulegt, das halt der Versicherung auch zu melden.
Ah.
Und dasselbe ist bei einer Photovoltaikanlage auch.
Okay.
Also wenn ich mich dann dazu entscheide, und dann kann ich gerne durchlesen und Trugschluss ist dann aber, okay, steht ja drinne, ja super, jetzt mache ich nichts mehr. Nein, nein, also wirklich Versicherung anrufen oder am besten schriftlich machen und sagen, hier Leute, ich habe jetzt eine Photovoltaikanlage auf meinem Dach.
Sehr, sehr
dann wichtig. Dann ist man seiner Anzeigepflicht quasi nachgekommen und...
Oder ja, bei uns dann einfach den Scheinchen rüberschicken.
Oder bei uns halt, ne? Ja.
Alles im
und das war so der Hintergrund, ja? Ne? Warum, warum wir das gemacht haben.
Ja.
Weil das ist für die Kunden, wir merken das immer wieder, ja, es ist schon so ein Erlebnis. Also wir merken, dass auch wirklich viele Kunden nehmen sich Urlaub, sind Tag und Nacht dabei, stehen quasi neben dem Handwerker, genau. Und ja, dann geht's los. So wie viele
Mutti und der Papi, ne? Sitzen da und, ne? Ja. Passiert schon was? Komm, fließt schon.
Ja. Genau, und dann wird's nachher nochmal ganz heiß, wenn die App dann läuft.
Ah, ja, sehr schön. Also, Jungs, da sind wir jetzt wirklich wieder zum Eingang mit der App und den schönen Spielereien dann, die man da hoffentlich immer mehr auch einsetzen kann. Wird dann jetzt mal zur Schlussfrage kommen. Was habt ihr mit Free und mit Sonnenexpert in diesem Jahr noch so vor? Wo kann man euch finden? Wo trifft man euch vielleicht auch an? Stichwort Messe. Nehmt uns da mal mit. Über das Großprojekt haben wir jetzt ja eigentlich schon gesprochen, was schon ordentlich ist, aber vielleicht nehmt ihr uns da nochmal mit.
Ja, ich glaube, zu der Frage, wo kann man uns antreffen? Also wir haben unseren Hauptstandort hier in Roggentin bei Rostock, bauen gerade ein neues Filmgebäude, ziehen also geplant im Juni, Juli um. Also auch da merken wir den Verzug. Eigentlich war mal geplant, glaube ich, März.
Wir sind schon da. Gedanklich sind wir schon da.
Ist das auch dann gleich um die Ecke, oder?
Genau, das ist also dieses neue Gewerbegebiet hinten in Roggentin, wenn man dann nach Pasto rausfährt. Mhm. Da bauen wir gerade, also Luftlinie ziehen wir 500 Meter weit um. Dann haben wir Standorte, da wo Philipp zum Beispiel auch vertreten ist, wäre dann Schwerin. Findet man aber alles bei uns auf der Homepage. Ja, und ansonsten findet man uns halt mittlerweile bei vielen großen Unternehmen hier in der Region auch. Deine Frage war, was haben wir vor, was sind unsere Pläne? Also wir wollen uns gerne hier in der Region auch stärker präsent machen, vor allem was Großanlagen angeht. Also weil wir beim Großanlagen so ein bisschen, ja, wir sind da so stark, ich sag mal, nicht, also Mitteldeutschland lastig, ne? Haben da einen sehr starken Vertrieb, haben da in den letzten Jahren sehr, sehr viel gebaut. Dadurch hat man da einen entsprechenden Ruf, dadurch wird man weiterempfohlen. Und was auch dazu kommt, dass einfach die Stromnetze in der Region, dadurch, dass da halt viel Industrie leider war, nicht mehr ist, sind die Stromnetze natürlich ganz anders ausgebaut als hier oben im Flächenland. Was uns halt auch ganz oft daran hindert, dann einfach eine Anlage zu bauen. Also es scheitert hier im Norden jetzt gar nicht unbedingt immer an den Anfragen, sondern es scheitert dann in der Regel am Stromnetz bei den Großanlagen. Da
sind wir wieder beim Thema Netzausbau.
Genau, das Infrastruktur.
Ist ja, das ist eine neue Podcast, noch eine weitere.
Da kommt ja was.
Ja. Ja, da kommt jetzt was.
Und deswegen haben wir uns halt auch auf die Fahne geschrieben. Und wie gesagt, wir merken es halt auch, dass das Bewusstsein bei den Unternehmern immer mehr zunimmt, dass wir also wirklich verstärkt jetzt so, nennt man so schön, Generalunternehmerauftritt. Also ich habe hier mein Dach und ich möchte auf mein Dach meine PV-Anlage haben. Da sind wir stark dran, das voranzutreiben, um dann halt auch wirklich hier in der Region mehr Baustellen zu haben.
Also alles aus einer Hand. Philipp, ihr habt noch ein paar Messen oder wo trifft man dich dann an?
Genau, also im Endeffekt wollen wir im Norden wirklich als regionaler Partner sehr stark auftreten. Und das ist auch das Ziel der Unternehmensgruppe. Ich glaube, dass wir als Gruppe mehr zusammenarbeiten. Da kann ich Clemens und uns beide auch selber angucken. Ja, ich meine, wir haben führen beide im Endeffekt den Vertrieb. Da ist eine gewisse Synergie zu holen. Ja, ich sag mal, die Kunden im Privatbereich haben auch mal eine Firma mit Dachflächen. Das heißt, wenn wir das mehr transpirieren, dass wir entsprechend auch Großanlagen bauen, dass wir eine Gruppe sind. Und im Endeffekt, wir haben vorhin über Mitarbeiter gesprochen, ich hole es mal ein bisschen weiter aus.
Ja.
Jeder Mitarbeiter kann im Endeffekt was beides. Ja, also der von der Großanlage kann auch mal eine Kleinanlage planen und absolut, der von der Kleinanlage, deswegen haben wir eine gewisse Redundanz in den Prozessen. Mhm. Und das wollen wir im Endeffekt weiter dieses Jahr ausführen, dass wir im Endeffekt als Gruppe auftreten und im Endeffekt von dem Balkonkraftwerk bis, sag ich mal, zu der 60 MW-Anlage, was dann irgendwie von 2 Modulen bis 150.000 Modulen sind, im Endeffekt alles anbieten können. Und das ist im Endeffekt das Ziel, was wir haben. Und ja, wo findet man uns? Natürlich in den Standorten, wie Clemens schon gesagt hat, auf der Internetseite nachzulesen, aber natürlich auch auf Messen. Wir haben jetzt zum Beispiel Energiespartage in Schwerin im 7-Seen-Center Anfang April und die Hanseschau in Wismar Mitte April eine Messe. Mhm. Wo wir auch jedes Jahr vertreten sind und immer tolle Gespräche führen. Und dafür haben wir natürlich auch eine Aktion vorbereitet mit Frühlingspreisen. Wir haben gesonderte Konditionen bekommen, die wir an unsere Endkunden gerne weitergeben möchten, damit dieses Projekt auch wirklich wirtschaftlich ist. Und von daher kommt auf uns zu. Wir haben da ein bisschen was im Paket zusammengeschnürt und dann, ja, sind wir überall ansprechbar.
Ansonsten natürlich auch über die einschlägigen Kanäle, Social Media und übers Netz.
Da kann Luisa bestimmt ein bisschen mehr erzählen.
Da kann Luisa, die neben uns sitzt, natürlich ein bisschen mehr zu erzählen. Nein, vielleicht noch die Frage, sucht ihr noch Mitarbeitende? Wir sprachen ja von eurem Wachstum. Ich glaube, auch das ist nochmal ein Punkt, den ihr nochmal kurz ansprechen könnt.
Ja, danke dir, Olli, für die Erinnerung quasi. Mal kurz ins Drehbuch geschaut. Nein. Ja, klar, genau. Wir haben es eingangs gesagt. Bei uns ist der klare Fokus darauf, dass wir wachsen möchten. Und das funktioniert natürlich nur, indem wir auch mit Personal wachsen, wo wir also nur sagen können, also wer Interesse hat, sowohl im Büro als auch draußen zu sein, kann sich gerne bei uns bewerben, guckt auf die Homepage, guckt bei Social Media rein. Und ich sage immer so, ich führe lieber ein Gespräch zu viel, in Anführungsstrichen, mit einem potenziellen Bewerber, Bewerberin, als ein zu wenig. Und dann schauen wir, ob wir was anbieten können, was einem gefällt oder halt eben nicht. Aber ja, wir stehen natürlich auch vor diesem Problem, so wie viele Fachkräftemangel haben. Ne? Und ich sag mal, bei uns vielleicht sogar noch so ein bisschen schwieriger, weil, ja, müssen wir einfach sagen, das, was wir machen oder die Branche, die wir haben, die wir betreuen, da gibt es halt leider keine Ausbildungsberufe. Ne? Also wir kriegen quasi immer einen klassischen Elektriker,
ja,
der Gebäudeelektronik macht. Der hat natürlich in der Ausbildung so ein bisschen Gleichspannung mit bei und baut vielleicht auch mal so ein kleines bisschen Gleichspannung auf. Aber das, was wir haben, kennt der gar nicht. Ne? Also wir machen quasi mit jedem Kollegen eine neue Ausbildung und das zieht sich vom Elektriker durch über den Monteur, der die Module verbaut. Und endet dann wirklich im Büro, weil wir zum Beispiel, was ja auch viele mitbekommen, Netzbetreiber zu tun haben, was auch wieder ein ganz eigenes Feld ist, schon alleine von der Sprache her, von den Begriffen, die man da, mit denen man da um sich wirft. Und das ist uns bewusst, da können wir nur sagen, jedem sagen, habt da keine Angst vor, habt da keine Scheu vor, wir nehmen euch da gerne an die Hand, werden euch entsprechend ausbilden und es ist uns halt bewusst, dass wir da, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, keine so hohen Erwartungen haben.
Ja, also gern Quereinsteiger mit Vorkenntnissen.
Ja, genau, das ist mir, Quereinsteiger hört sich mal so an, so, ne?
Ja, als wenn der irgendwie von der Tankstelle irgendwie oder sonst wie, aber es ist ja nun mal heute, machen wir uns nichts vor, der Fachkräftemangel, der greift ja in allen Branchen um sich und bei euch, wie du gerade gesagt hast, kommt dann noch erschwerend hinzu, dass es in dem quasi, ich meine, es sollte vielleicht mal ein paar Jahren, vielleicht nicht, ob da was geplant ist.
Gab schon mal, Olli.
Ja.
Es gab schon mal den Beruf des Solateurs.
Ja.
2000, also vor 2012 und dann ist ja die Solarbranche.
Und dann ist der Ausbildungsberuf gleich mit begraben worden. Ja. Aber das wäre vielleicht nochmal eine Anregung an die Politik. Da auch mal ein bisschen mehr, das gilt ja für die Windbranche im Übrigen genauso. Ja. Die haben ja genau das gleiche Problem. Ich meine, braucht man da eine Kletterausbildung? Okay, viele fahren ja mit dem Fahrstuhl hoch, aber auch das ist ja nun nicht jedermanns Sache, da irgendwie in 132 Meter Höhe irgendwie, keine Ahnung, an einem Windrad rumzuschrauben. Also es braucht schon eine gewisse Flexibilität da auch auf eurer Seite dann. Ne? Mhm. Ja. Dann sind wir durch. Guck mal, genau die Stundenmarke geknackt und bedanke mich sehr bei Clemens Österreich und Philipp Schäfer von Free Energy bzw. Sonnenexpert, dass ihr zu Gast wart und uns heute einmal mitgenommen habt in die Welt der erneuerbaren Energien. War echt spannend für mich und vielleicht gab es so einen ersten Anstoß auch für mich, da mal in mich hineinzudenken und das Thema auch nochmal privat für mich anzugehen und wünsche euch für dieses Jahr wirtschaftlich vor allen Dingen alles, alles Gute.
Danke, Olli.
Vielen Dank.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert den Wellenrauschen-Podcast bei eurem Podcast-Anbieter des Vertrauens. Klickt dort einfach auf Abonnieren oder läutet die Glocke und lasst euch alle 14 Tage eine neue Wellenrauschen-Folge aufs Ohr geben. Und für alle, die überlegen, einen eigenen Podcast zu starten, denen empfehle ich einen Blick auf meine frisch renovierte Website. Unter wellenrauschen-mv.de erfahrt ihr, wie ein Podcast eure interne und externe Kommunikation bereichern kann. Unter dem Menüpunkt Workshops könnt ihr euch zum Beispiel anschauen, inwieweit ich euch beim Aufbau eures Podcasts unterstützen kann. Ich biete Grundlagenkurse für den Einstieg in die Welt der Podcasts an. Oder ihr bucht meinen Strategie-Workshop, in dem wir Step-by-Step euren Podcast planen können. Also bucht gern einen Kennenlerntermin auf meiner Startseite wellenrauschen-mv.de und wir schauen, wie wir gemeinsam euren Podcast für euer Unternehmen oder eure Organisation auf die Beine stellen. Und für alle, die sich noch näher für das Thema Corporate Podcasts interessieren, dem sei noch mein neuer Podcast Flurfunk Neues über Corporate Podcasts ans Herz gelegt. Hört auch da gern mal rein. Bis zum nächsten Mal, euer Olli Kramer.